Wenn Menschen sich selbst und die Welt nüchtern betrachten, merken sie, wie begrenzt und vergänglich alles ist, Erfolge, Kräfte, sogar religiöse Bemühungen. Gerade hinein in diese Erfahrung der Erschöpfung spricht Gott durch Jesaja 40 eine tröstliche, aber tiefgehende Botschaft. Gott selbst kommt als Retter, er zeigt sich im menschgewordenen Sohn, ruft durch sein Wort, sammelt sein Volk wie ein Hirte und trägt es durch alle Schwachheit hindurch. Wer ihn so kennenlernt, entdeckt, inmitten von Müdigkeit und innerer Wüste ist der lebendige Gott selbst die eigentliche gute Nachricht. Der Weg für Jehova, den Erretter, beginnt im Herzen. Jesaja schildert den Beginn von Gottes Rettung als eine Stimme in der Wüste, die ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Diese Wüste ist nicht nur Geografie im vorderen Orient, sie ist ein Bild für die innere Landschaft des Menschen. Ein Herz, das ausgetrocknet ist vor Gott, überfüllt mit widersprüchlichen Stimmen, verletzt, stolz, verzagt, genau dort ruft Gott nach einem Weg für sich selbst. Wenn der Prophet weiter sagt, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene, beschreibt er keinen moralischen Selbstverbesserungsplan, sondern ein tiefes Eingreifen Gottes in das Gefälle und die Verwerfungen unseres Inneren. Christus, Jehova, der Erretter, kommt nicht zu einer flachen, geordneten Seele, sondern zu einem Horizont, in dem Täler der Mutlosigkeit, Berge der Selbstüberschätzung, krumme Wege der Selbsttäuschung und raue Stellen ungeheilter Verletzungen nebeneinander bestehen. Den Weg Jehovas zu bereiten bedeutet, unser Herz vorzubereiten. Jesus kommt mit der Absicht, in unseren Geist zu kommen, doch um in unseren Geist einzutreten, muss er durch unser Herz hindurchgehen. Unser Herz besteht aus vier Teilen, dem Verstand, dem Gefühl, dem Willen und dem Gewissen. Das menschliche Herz ist voller Täler, Berge und Hügel, voller krummer Wege und rauer Stellen. Gott bereitet sich diesen Weg, indem er unser Herz beim Wort nimmt. Der Herr Jesus ist das ewige Wort, von dem es heißt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses Wort tritt im Evangelium nicht als distanzierte Information an uns heran, sondern als eine Stimme, die konkret anspricht, aufdeckt, tröstet, zurechtrückt. Wenn sein Wort Licht auf einen inneren Abgrund wirft, wird ein Tal erhöht, Hoffnung beginnt dort, wo vorher nur Resignation war. Wenn es unseren Stolz nennt und begrenzt, wird ein Berg erniedrigt, wir verlieren nichts als unsere Illusionen, gewinnen aber Wahrheit und Freiheit. Wo seine Wahrheit uns innerlich korrigiert, werden krumme Wege gerade, wo seine Liebe alte Verletzungen anspricht, werden raue Stellen geglättet. So schafft der menschgewordene Gott in Jesus Christus sich selbst den Highway durch unser Herz, um in unseren Geist einzuziehen, dort Wohnung zu nehmen und von innen her zu prägen. Dasselbe göttliche Gegenüber, das in 1. Mose als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs handelt, beugt sich in Jesus Christus zu unserem Innersten durcheinander herab. Seine Rettung bleibt nicht an der Oberfläche moralischer Vorstellungen stehen, sondern sucht unser wirkliches Inneres, unsere Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und unser Gewissen. Wo sein Wort angenommen wird, beginnt eine stille, aber entschiedene Umgestaltung. Aus der inneren Wüste kann ein Raum entstehen, in dem die Herrlichkeit des Herrn sichtbar wird, wie Jesaja ankündigt, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. In diesem Licht wird das Herz, das sich selbst kaum versteht, zu einem Ort, an dem der Retter sich heimisch macht, und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung, Gott schreckt nicht vor Unordnung zurück, sondern macht sie sich zum Ausgangspunkt seines Weges zu uns. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Wer sich in seinem Inneren als widersprüchlich, überfordert oder unzugänglich erlebt, steht in der Perspektive von Jesaja 40 nicht außerhalb von Gottes Interesse, sondern genau dort, wo Jehova, der Erretter, seinen Weg beginnen will. Sein Wort kommt nicht, um eine fertige Straße zu inspizieren, sondern um sie überhaupt erst anzulegen. Täler der Mutlosigkeit werden angesprochen und angehoben, Höhen des Stolzes werden sanft, aber entschieden abgebaut, verworrene Gedanken werden ausgerichtet, und verhärtete Gefühle werden durch seine Gegenwart weich. Die Hoffnung liegt nicht in der eigenen Fähigkeit, sich zu begradigen, sondern in der Treue des Wortes, das zu uns kommt. Wo Christus Raum bekommt, setzt er einen Prozess in Gang, der uns nicht zerbricht, sondern tragfähig macht und in dem unser Herz nach und nach zu einem freien Zugang für den lebendigen Gott wird. Das bleibende Wort des Retters inmitten vergänglicher Menschen. Mitten in die tröstliche Ankündigung von Gottes Kommen hinein ertönt in Jesaja ein nüchterner Ruf: Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Der Prophet scheut nicht davor zurück, die Schönheit des Menschen mit einer Wiesenblume zu vergleichen, eindrucksvoll für einen Augenblick, erbärmlich vergänglich im Ganzen. Leistungen, Ruhm, Fähigkeiten, auch religiöse Energie tragen alle diesen Charakter. Indem Jesaja den Hauch des Herrn erwähnt, macht er deutlich, es ist nicht nur die Zeit, die uns vergehen lässt, Gott selbst entlarvt das Vergängliche als vergänglich, damit das Unvergängliche Gewicht bekommt. Johannes 2,17 sagt, dass die Welt vergeht. Die Welt bezieht sich hier, entsprechend ihrem Gebrauch in Johannes 3,16, auf die Menschheit, auf den Menschen. Der Mensch wird vergehen, aber das Wort Jesu wird ewig bestehen. Im Lauf der Geschichte hat es viele berühmte Menschen gegeben, die gesprochen haben, aber ihre Worte bleiben nicht für immer. Als sie starben, starben ihre Worte mit ihnen, das Reden Jesu aber bleibt in Ewigkeit. Das Neue Testament greift diese Linie auf und schärft sie zu. Petrus schreibt, da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Gottes Wort ist nicht nur eine Mitteilung über Gott, sondern Träger seines eigenen Lebens. Aus ihm sind wir neu geboren worden, unsere neue Existenz verdankt sich nicht der Steigerung unseres alten Lebens, sondern der Einpflanzung eines anderen, bleibenden Lebens. So erklärt sich, was Johannes schreibt, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer sich vom Wort Gottes bestimmen lässt, tritt in einen Bereich ein, der nicht dem Zerfall, sondern der Dauer gehört, in die Gemeinschaft mit Gott selbst. Wenn der Herr Jesus redet, begegnet diesem Wort ein Gesicht und eine Stimme. Über ihn heißt es, denn der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach einem Maß. Jesu Reden ist die hörbare Selbstmitteilung des Vaters, sein Wort ist durchdrungen vom Geist Gottes. Deshalb bleibt es, wenn alle anderen Stimmen verstummen. Große Denker und Herrscher haben ihre Spuren hinterlassen, doch ihre Worte tragen nicht die Kraft, in ewiges Leben hineinzuführen. Jesu Wort dagegen bleibt, weil es in ihm selbst verankert ist, dem, der ist und war und kommt. Wo dieses Wort uns trifft, in der Verkündigung, im stillen Lesen, im gemeinsamen Hören, wirkt es tiefer als jede menschliche Ansprache, es trocknet die Selbstsicherheit unseres Grases aus und zugleich nährt es den neuen Menschen mit einer Kraft, die nicht mehr vergehen wird. In einer Welt, die von Beschleunigung, Wechsel und Unsicherheit geprägt ist, kann die Einsicht in die eigene Vergänglichkeit bedrückend wirken. Jesaja 40 lenkt diesen Schmerz jedoch in eine andere Richtung, aus der Erfahrung des Verdorns soll nicht Zynismus, sondern eine neue Wertschätzung für das bleibende Wort Gottes wachsen. Wer erlebt, wie eigene Pläne scheitern, wie Gesundheit, Einfluss oder emotionale Kraft schwinden, steht genau an der Stelle, an der das lebendige Wort Raum gewinnen kann. Aus Gottes Perspektive ist das Abfallen der Blume nicht das Ende, sondern der Moment, in dem der unverderbliche Same sichtbar wird. So wird das Bewusstsein unserer Begrenztheit zum Tor für eine Hoffnung, die nicht auf eigener Stärke ruht, sondern auf der Zuverlässigkeit dessen, der zugesagt hat, dass sein Wort in Ewigkeit bestehen wird. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Die Spannung zwischen eigenem Vergehen und der Beständigkeit von Gottes Wort muss nicht lähmen, sie kann ordnen und trösten. Wer erkennt, dass vieles, worauf bisher gesetzt wurde, den Charakter von Gras und Blume trägt, muss diese Dinge nicht verachten, aber darf sie entlasten, sie müssen nicht tragen, was nur Gottes Wort tragen kann. Das lebendige, bleibende Wort, das im Evangelium zu uns gekommen ist, will nicht nur gehört, sondern aufgenommen sein, nicht als zusätzliche Information, sondern als Quelle eines Lebens, das den Zerfall dieser Welt überdauert. In dieser Perspektive können Verluste, Umbrüche und das Älterwerden eine neue Bedeutung erhalten, sie nehmen uns nichts, was wirklich bleibt, sondern machen Raum für das Wirken Jehovas, des Retters, der durch sein Wort in uns ein Leben stärkt, das mit ihm selbst verbunden ist und darum nicht vergeht. Der allmächtige Hirte, der die Wartenden stärkt. Am Höhepunkt des Trostkapitels Jesaja 40 tritt Jehova in einer überraschenden Doppelgestalt vor Augen. Zunächst klingt der Ruf, siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft, und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung geht vor ihm her. Hier erscheint Gott als der mächtige Herrscher, dessen Arm über Völker und Geschichte gebietet, vor dem Fürsten zu Staub werden und Nationen wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale gelten. Doch im nächsten Vers wird derselbe Arm ganz anders beschrieben, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Die Hand, die Welten misst und Herrscher stürzt, ist dieselbe, die ein Lamm an die Brust drückt. Gottes Herrschaft zeigt sich nicht gegen, sondern in seiner Hirtenfürsorge. Als der Mächtige, der Herrschende und Richtende kommt er, um ein Hirte zu sein. In der Fürsorge eines Hirten für seine Herde übt er über die Schafe Herrschaft aus, um sie zu korrigieren. Sein Herrschen und Korrigieren ist sein Hirten. Dieses Zusammenspiel von Majestät und Zärtlichkeit ist entscheidend für das Verständnis von Rettung. Jehova, der in der Höhe über dem Kreis der Erde thront, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, ist zugleich der, der sich zu der Schwachheit der Seinen neigt. Weil er der heilige, ewige Gott ist, muss er seine Herde leiten, korrigieren und auch zurechtbringen, doch eben dieses korrigierende Handeln ist Ausdruck seines Hirtenwesens. Im Neuen Testament wird diese Gestalt in Jesus Christus sichtbar. Über ihn lesen wir, als er die Volksmengen sah, wurde er im Innersten von Erbarmen bewegt über sie, weil sie geschunden und verwahrlost waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er sagt über sich selbst, ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Der ewige Gott, von dem Jesaja spricht, tritt in Christus in unsere Müdigkeit hinein, nicht als distanzierter Beobachter, sondern als einer, der sein Leben einsetzt. Darum mündet Jesaja 40 in eine der stärksten Verheißungen für müde Herzen, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Die Marke menschlicher Stärke, Jugend, Dynamik, Durchsetzungskraft, wird ausdrücklich relativiert, sie ist dem Auf und Ab unserer Natur unterworfen. Gottes eigene Kraft dagegen ist nicht nur größer, sondern anderer Art, sie schenkt nicht Dauerstimulation, sondern eine stille, erneuernde Energie, die von der Beziehung zu ihm lebt. Wer auf Jehova wartet, tritt in den Rhythmus ein, in dem Gottes Atem das Erschöpfte wieder mit Leben erfüllt. Das Neue Testament bezeugt, wie konkret diese Zusage im Christus des Evangeliums wird. Paulus, der um die Last seines Laufes weiß, kann sagen, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Er spricht nicht von einem allgemeinen Optimismus, sondern von der Erfahrung, dass Christus selbst seine innere Kraftquelle geworden ist. Am Ende seines Weges beschreibt er sein Leben als einen vollendeten Lauf, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Hinter solchen Worten steht der Gott Jesajas, der die Müden stärkt. Für den Glaubenden heute heißt das, Müdigkeit, innere Leere oder das Gefühl, dem eigenen Weg nicht gewachsen zu sein, sind nicht das Gegenargument zu Gottes Verheißung, sondern genau der Ort, an dem Jehova, der Erretter, als allmächtiger Hirte seine stärkende Gegenwart zeigen will. Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft, und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die Säugenden wird er leiten. Wer sich im Glauben kraftlos, innerlich erschöpft oder von den Anforderungen des Lebens überfordert erlebt, steht im Horizont von Jesaja 40 nicht am Rand, sondern im Zentrum von Gottes Zuwendung. Der allmächtige Gott, dem die Völker wie Staub erscheinen, verbirgt seine Macht nicht hinter Distanz, sondern verbindet sie mit der Zuwendung eines Hirten, der sein Volk kennt, korrigiert und trägt. Sein Versprechen, den Müden Kraft zu geben und den Ohnmächtigen zu stärken, ist keine Aufforderung zur Selbstoptimierung, sondern eine Einladung, die eigene Begrenzung im Licht seiner unverbrauchbaren Energie zu sehen. So können die Täler der Erschöpfung zu Orten werden, an denen der Retter neu erfahren wird, als der, der nicht nur Schuld vergibt, sondern Leben erhält und die Schwingen des Glaubens wieder aufrichten kann. Herr Jesus Christus, Jehova, unser Erretter, wir staunen darüber, dass du als der ewige Gott in unsere menschliche Schwachheit hinabgekommen bist, um unser Herz zu gewinnen und unser Leben zu tragen. Du siehst unsere inneren Täler und Berge, unsere Müdigkeit und unsere Vergänglichkeit, und doch sprichst du dein lebendiges Wort, das uns neu macht und mit deinem ewigen Leben erfüllt. Danke, dass du der gute Hirte bist, der uns sammelt, an sein Herz nimmt und uns durch alle Wege hindurchführt. Wo wir unsere Grenzen spüren, begegnest du uns als der, der unsere Kraft erneuert und uns wie auf Adlersflügeln trägt. Lass die Erkenntnis, dass wir nicht sind und du alles bist, unsere Hoffnung vertiefen und unsere Herzen still machen vor deiner Größe und Güte. Fülle uns immer wieder neu mit deinem Geist, damit wir in deiner Kraft gehen können, bis du uns vollendet in deine Herrlichkeit bringst. Amen.